Ja, herzlichen guten Morgen. Der Ablauf ist etwas anders. Die Predigt kommt ziemlich zu Beginn, weil heute ja die Täuflinge so ein bisschen ihren Mittelpunkt mit Jesus darstellen wollen. Von da komme ich zu Beginn. Ich habe euch eine Karte mitgebracht, die ich schon mal mitgebracht hatte, aber das passt gut zu dem heutigen Thema der Predigt. Wenn ihr einmal weiterklickt, ich hatte es erzählt, 1525, mein Mikrofon halt so arg, bisschen niedriger bitte. 1525 in der Seefahrt, da war es so, dann wusste man manchmal nicht, wo man hinreist in unbekannte Gewässer. Und weil man abergläubisch war, hat man sieht das rechts, so ein Drachen gemalt. Hier wohnen Drachen, hier herrschen Drachen oder hier sind es Riesenskorpione. Die Angst vor dem Unbekannten hat Menschen eben zu komischen Meinungen herausgefordert. Es gab einen englischen Kapitän, den Leiter der englischen Handelsflotte, John Franklin, der hatte unter seine Karte, wenn ihr einmal weitermacht, geschrieben, hier herrscht Gott. Das war sein Bekenntnis. Wenn ich das so erzähle, dann möchte ich das deutlich machen mit dem neumodischen Wort Paradigma. Ein Paradigma ist also meine Einstellung, wie ich die Welt sehe, die Karte, wie ich die Welt betrachte. Und ihr seht an den beiden Karten, je nachdem wie meine Karte ist, betrachte ich die Welt verschieden. Also wenn ich davon ausgehe, im Unbekannten gibt es Drachen und was weiß ich, Wabeltiere. Oder wenn ich denke, egal wo ich hinkomme, Gott herrscht, dann hat dieses Paradigma, meine Lebenseinstellung, verschiedene Auswirkungen. Und es kann sein, wenn man eine Karte hat für sein Leben, dass man feststellt, dass diese Karte vielleicht gar nicht trägt. Dass man manchmal in Gegenden kommt, wo man die Karte nicht mehr hilft. Schwierig ist, wenn man seine Karte nicht überprüft. Und heute wollen wir einmal das anschauen. Ich habe die Predigt heute genannt, notwendiger Paradigmenwechsel. Klingt kompliziert, ist es gar nicht. Es geht darum, diese Lebenskarte zu überprüfen und zu gucken, ob sie funktioniert. Das werde ich tun mit einer Geschichte aus der Apostelgeschichte, in der auch Menschen getauft werden am Ende der Geschichte. Wir schauen erstmal den ersten Gedanken an, bleibende Realitäten. Diese Geschichte handelt in Philippi, das war eine römische Stadt, die das römische Stadtrecht hatte zur damaligen Zeit, eine der größten Städte in der Antike. Viele ehemalige Soldaten wohnten dort, ein buntes Volksgemisch, der Stadt ging es gut. Und in diese Stadt hat Gott Paulus und Silas geschickt. Ein Engel ist ihnen erschienen, hat gesagt, geht dorthin, sie gingen dorthin und haben angefangen, dort eben Gemeinde zu gründen. Als sie dort in Philippi sind und von Jesus erzählen, läuft ihnen eine Frau hinterher und sagt immer, das sind Diener des höchsten Gottes. Und Paulus ist irgendwann so genervt, diese Frau hat einen Geist, dass sie wahrsagen kann, gebietet dem Geist auszufahren. Die Frau kann nicht mehr wahrsagen, das war für die Besitzer schlecht, denn die haben damit Geld verdient. Zur damaligen Zeit in der Antike war es so, dass man wichtige Entscheidungen fast nie ohne Orakel getroffen hat. Also als Paulus, der diesen Geist sozusagen ausgetrieben, ausgesprochen hat, weggesprochen hat, bricht für die ihre finanzielle Einkommensquelle weg. Ihr könnt euch vorstellen, die waren sehr dankbar. Im Gegenteil, die waren so erbost, dass sie Paulus und Silas vor die Stadtrichter schleppen, irgendwas ganz anderes behaupten. Die konnten ja schlecht sagen, die haben uns unser Geld genommen. Sie haben behauptet, das sind Juden, die wiegeln alle auf. Dann gab es einen großen Protest und man hat sie ins Gefängnis geworfen. Also Paulus und Silas, die auf Geheiß Gottes dorthin gekommen sind, landen jetzt im Knast. Eigentlich ein Unding, denn Paulus und Silas waren römische Bürger. Und damals war es so, als römischer Bürger hatte man besondere Rechte. Also ein Römer musste nur sagen, civis Romanum sum, ich bin römischer Bürger. Dann durfte man ihn nicht einfach auspeitschen ohne Gerichtsverhandlungen. Und selbst wenn verhandelt worden ist, konnte sich der römische Bürger immer noch auf den Kaiser berufen und eine Berufung verlangen. All das hat man nicht gemacht. Paulus und Silas kommen ins Gefängnis. Wir lesen das Apostelgeschichte 16, Vers 23. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Also nicht nur ins Gefängnis geworfen, auch noch verprügelt. Also großes Unrecht geschehen. Ihre Karte sozusagen, ihr Vertrauen auf Gott. Und jetzt muss man sich fragen, wie reagieren die? Stellt euch vor, sie sind für Gott da und kommen ins Gefängnis. Und dann könnte man denken, die sind doch jetzt tief betrübt, tief enttäuscht über Gott. Ihre Füße werden sogar in so einen Block geschlossen, damit sie sich nicht bewegen können. Und dann liest man diesen erstaunlichen Satz in Apostelgeschichte 16. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Stellt euch vor, ihr wurde gerade ausgepeitscht, sitzt im Gefängnis. Und dann beginnen die zu singen. Die beginnen Gott zu loben. Warum tun sie das? Ich denke, sie tun es, weil sie wussten, auch hier im Gefängnis ist Gott der König. Gott ist auch der König in der Gefängniszelle. Ihnen ist es eine Ehre, sage ich mal, für Gott hier sein zu dürfen, weil sie wissen, letztlich entscheidet Gott und kein Richter. Und das ist eine wichtige Entscheidung, die auf ihrer Karte basiert, weil sie wissen, hier herrscht Gott. Können sie die Situation ihres Lebens anders einsortieren? Im Dritten Reich hat in Berlin der Verein der CVJM an sein Haus geschrieben, aber Gott, so ganz provokant. Und die SA, die war in der Nähe und musste immer dieses Schild angucken, also die Schrift auf dem Haus, aber Gott, und fühlten sich so herausgefordert, dass sie irgendwann dem CVJM verboten haben, diese Schrift dazu haben, die mussten sie entfernen. Aber es war eben dieses Aber-Gott, was dem CVJM Mut gemacht hat. Auch in schwierigen Situationen, wenn mal in deinem Leben etwas nicht so läuft, wie man sich das wünscht, ist dieses Aber-Gott entscheidend, wie ich Situationen bewerte. Ich möchte das mal deutlich machen. Ich fand das ein schönes Bild, wenn ihr einmal weitermacht. Da hat jemand so ein Puzzle gezeigt und hat geschrieben, wenn du einer Puzzlefirma vertraust, dass jedes Teil in der Schachtel ist, um das Puzzle zu vollenden, wieso solltest du dann Gott nicht vertrauen können, dass jedes Stück deines Lebens einen Grund hat? Ich fand, das machte Sinn. Ne? Also wir haben manchmal so ein Puzzle, sieht, verlieren wir den Überblick. Wenn man es zu Ende macht und alle Teile sind dabei, passt es. Vertraue ich Gott, dass er mein Leben so im Sinn hat, wenn er alles zusammenfügt, dass es zusammenpasst, auch wenn ich es vielleicht nicht verstehe. Ich habe zum Geburtstag, ich hatte letzte Woche Geburtstag, eine Karte bekommen, wenn ihr einmal weitermacht. Da haben wir Freunde geschrieben, Gott würfelt nicht, aber setzt sich über den Verstand hinweg. Das fand ich sehr schön. Sie haben nämlich, weil sie gesagt haben, sie wüssten nicht mehr, wie alt ich bin, sie hätten gewürfelt. Sie kamen auf 36. Das war ich sehr sympathisch, weil das darf ich nicht mehr. Aber es ist eine theologische Wahrheit dahinter. Wenn Gott dein Leben betrachtet, das Leben von Paulus und Silas, dann würfelt er nicht, weil er nicht die Kontrolle verloren hat und dann eben gucken muss, was rauskommt. Er setzt sich über den Verstand hinweg, heißt jetzt nicht, dass wir nicht denken sollen. Ne? Ich bin froh, wenn Christen ihren Verstand benutzen, aber manchmal handelt Gott so, dass wir es gar nicht verstehen können und wir in dem Moment vielleicht gar nicht begreifen. Paulus und Silas haben das Vertrauen, Gott würfelt nicht, der herrscht und darum können die im Gefängnis singen. Darum geht es. Die Täuflinge wollen heute zum Ausdruck bringen, dass sie Gott vertrauen, dass sie dieses Aber-Gott, hier herrscht Gott, dass das für sie wichtig ist. Die Frage an uns ist, wie lautet mein Paradigma, was ist meine Karte für mein Leben? Der zweite Gedanke, jetzt diese andere Person als Kontrast, ich habe das mal genannt, wegbrechende Fundamente. Hier wird ein anderer Lebensentwurf beschrieben, ein Mann, der eine andere Karte hat. Dessen Karte war, Gefängniswärter war damals ein guter Beruf, vor allem in Philippi, einer Großstadt. Gefangene gibt es immer. Dieser Mann konnte mit seinem Leben zufrieden sein. Da er Gefängniswärter war, kann man davon ausgehen, dass er früher römischer Soldat war, das römische Bürgerrecht hatte. Ein Mann der Mittelschicht, der hat seine Aufgabe ernst genommen. Der hat sich wahrscheinlich gerade den neuesten Wagen gekauft, Pferdewagen, hatte vielleicht eine Eintrittskarte fürs Kolosseum, hat seinen nächsten Urlaub geplant, hatte eine Familie, war glücklich und zufrieden und er geht zur Arbeit und wie gesagt, in der Arbeit war er gewissenhaft, man sieht das in unserem Text, da heißt es von ihm, der Gefängniswärter erhielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie, also Paulus und Silas, nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen, ihre Füße in den Block schließen. Also der hätte sagen können, mein Leben, wenn man sich Mühe gibt, wenn man sich anstrengt, dann klappt das Leben. Ihr könnt es an mir sehen, mein Leben ist stabil, ich habe ein gutes Fundament, es trägt. Die Frage ist, trägt unser Fundament wirklich, wenn es mal hart auf hart kommt, wenn eine Krise in unserem Leben auftritt? Ist dann deine Lebenskarte, dein Paradigma, die Einstellung, wie du dein Leben siehst, wirklich tragfähig? Das erfährt man leider erst, wenn es rumpelt, wenn es kracht, so wie hier der Gefängniswärter. Da heißt es in Apostelgeschichte 16, Vers 26, plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert, alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Also wenn man Erdbeben erlebt, bebt alles. Hier geschieht ein Wunder, weil das nur die Ketten abfallen, das Haus stehen bleibt, kann man nicht wissenschaftlich erklären. Gott lässt ein Wunder geschehen. Plötzlich sind alle Gefangenen frei nach diesem Erdbeben. Und er erschüttert sozusagen das Leben dieses Gefängniswärters, das sehen wir gleich. Und wisst ihr, das kann auch sein, dass Gott manchmal dein und mein Leben erschüttert, dass etwas wie ein Erdbeben über uns hereinbricht. Und dann die Frage ist, trägt das, was ich glaube? Es kann sein, dass man plötzlich beim Arzt war und bekommt eine Diagnose, mit der man nie gerechnet hat. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, was es bedeutet, wenn ihr vom Arzt kommt und eine Diagnose bekommt, ihr werdet bald sterben. Das ist etwas, das hat Macht über einen, das reißt dir den Boden unter den Füßen weg. Es kann sein, du verlierst deine Arbeit, deine Beziehung, deine Freundschaft, die Ehe zerbricht. Es kann sein, du erlebst finanziell eine Pleite. Wisst ihr, es gibt viele Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Wir denken manchmal, wir haben alles in der Hand. Es ist aber nicht so. Ein Manager, Max Depré, ein Amerikaner, einer der Manager der 500 größten Unternehmen, der hat das zum Beispiel erkannt, als er gesagt hat, ich weiß, was Macht ist, aber als meine Enkelin mit dem Leben zu kämpfen hatte, habe ich gemerkt, wie wenig ich kontrollieren kann. Hat er gesagt, es gibt Dinge wie Gesundheit, die Lunge meiner Enkelin, das Augenlicht, Glück, das habe ich nicht in der Hand, das ist ein Geschenk. Ich habe auch ein Enkelkind, in den ersten 5 Wochen war es 2x eine Woche im Krankenhaus, ihm geht es wieder gut, aber dann merkt ihr, es gibt Dinge, die kannst du nicht durch alle Macht, durch Einfluss, es nützt dir nicht viel. Und dann ist die Frage, trägt dich das, was du hast? Das Traurige ist, der Wärter, der morgens zur Arbeit gegangen ist und sein Leben war noch vollkommen in Ordnung, erkennen muss, dass er sein Leben auf Sand gebaut hat, dass sein Leben nicht trägt. Dann heißt nämlich als Reaktion auf das Erdbeben, der Gefängniswärter wachte auf, sah die Zellen weit offen stehen, er nahm an, die Gefangenen seien geflohen, deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Der war nicht lebensmüde, aber damals war es so, der Gefängniswärter war verantwortlich für seinen Gefangenen, man hätte ihn sowieso umgebracht, weil er seiner Pflicht nicht nachgekommen ist. Er wollte dem zuvorkommen und selber das erledigen. So verzweifelt ist er, dass er merkt, was ich habe, trägt nicht. Seine Existenz ist zerbrochen. Ich hoffe, ihr habt eine Karte, ein Paradigma, das trägt. Es gibt Menschen, wenn es hart auf hart kommt, denen geht es so wie auf dem folgenden Bild. Das Bild heißt die Leere. Wenn die auf sich schauen, stellen sie fest, da ist nichts, was sie tragen kann. Das, was sie dachten, was sie trägt, funktioniert nicht. Ich hoffe, du hast mehr als diese Leere. Denn eins wird in der Geschichte deutlich, Gott hat die Situation vollkommen auf den Kopf gestellt. Die scheinbar Grund hatten, sich zu beklagen, singen, der Grund gehabt hatte, sich zu freuen, ist plötzlich mit seinem Leben am Ende. Damit komme ich zum dritten Gedanken, existenzielle Entscheidung. Paulus, einmal weiter bitte, da heißt, der Mann will sich umbringen, Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Der Wärter aber forderte Licht, sprang hinein und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus. Also nochmal, der Gefängniswärter stellt euch vor, durch das Erdbeben hat nicht nur die Erde gewankt, sondern er selber ist erschüttert an Leib und Seele, er ist kaputt. Mit Paulus und Silas, er hat das mitbekommen, dass sie irgendwas von Gott erzählt haben, darum sind sie im Gefängnis, die Anklage war ihm bekannt, er rennt zu ihnen und dann macht der Gefängniswärter etwas, weil er merkt, dass sein Leben leer ist, dass nichts da ist, was ihn trägt. Er stellt eine der mutigsten Fragen der Welt. Er fragt nämlich, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Warum ist das so eine mutige Frage? Es ist eine mutige Frage, weil ich erkennen muss, dass ich mit meiner Kraft am Ende bin. Ich kann euch sagen, ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die eigentlich am Ende waren, aber zu stolz waren, das zuzugeben. Die sich nicht getraut haben zu sagen, meine Ehe ist am Ende oder mein Leben ist am Ende, sondern die dann immer noch gesagt haben, irgendwie schaffe ich das. Und es ist mutig, wirklich mutig zu sagen, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Ich brauche Hilfe, ich brauche jemanden, der mich rettet. Und der Gefängniswärter, das ist die Situation, in der er steht. Er trifft diese mutige Entscheidung, seinen Stolz nach hinten zu stellen und zu sagen, ich brauche Hilfe, ich bin mit meinem Leben am Ende, es trägt mich nicht. Und was sagen ihm dann Paulus und Silas, was er zu tun hat? Wir lesen das weiter, Verse 31 und 32. Sie erwiderten, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit deinem ganzen Haus. Dann wird das noch ein bisschen erklärt, also dass es nicht nur sein Glaube ist, sondern dass es auch die anderen betrifft. Dann verkündeten sie ihm und allen, die in seinem Haus waren oder lebten, das Wort des Herrn. Wisst ihr, Paulus sagt ihm jetzt nicht, was wir oft sagen, du musst dich mehr anstrengen. Du hast eben zu wenig gemacht. Du musst dir noch mehr Mühe geben, werd ein noch besserer Mensch oder arbeite noch härter. Das sagt Paulus nicht. Paulus sagt nicht, streng dich mehr an, sondern geh zu dem, der schon alles getan hat, zu Jesus. Der hat für dich schon alles bereitet, du musst es nur noch annehmen, dir schenken lassen. Glaub an den, der alles für dich gemacht hat. Ich möchte das mit einem Bild deutlich machen, das ich sehr schön finde, vielleicht, wahrscheinlich, manche kennen es sicher schon, von Hans Memling. Das ist ein Bild aus der Altarkirche in Lübeck. Und wenn man das Bild anschaut, ist das ganz interessant. Der Hans Memling hat so das Geschehen bei der Kreuzigung geschildert. Unterm Kreuz sind all die Personen, die da so hingehören, die Frauen, die weinen, die Priester, die Soldaten, die um das Gewand von Jesus schachern, das Volk, all die stehen da. Aber ganz interessant ist, dass der Hans Memling vor dem Kreuz Jesu hat er Platz gelassen. Einmal weiter klicken bitte. Da hat er Platz gelassen und es ist, als wenn der Maler den Leuten hätte sagen wollen, das ist eigentlich der Platz, an dem du stehen sollst. Das ist der Platz, zu dem Jesus dich einlädt. Hier unterm Kreuz, da sollst du sein. Hier unterm Kreuz sagt Paulus und Silas, sagen das dem Gefängniswärter, da findest du Hoffnung, die trägt. Eine Karte, die hält, ein Paradigma, das eben nicht wegbricht. Darauf kannst du dich verlassen, darauf kannst du dein Leben setzen. Da kannst du hinkommen mit deiner Not, mit deiner Schuld, mit deiner Sünde, mit deiner Verzweiflung, mit dem, was dich umtreibt. Unterm Kreuz Jesu ist dein Platz. Da ist ein Platz auch frei für dich und für mich. Nicht nur für den Gefängniswärter. Wie hat der Wärter reagiert? Wisst ihr, er hat ja erkannt, mein Fundament trägt nicht, ich brauche Hilfe. Und dann erfahren wir seine Reaktion. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Und er wurde getauft, weil er das geglaubt hat, sonst hätten ihn Paulus und Silas und die Seinen nicht getauft, wenn die das nicht geglaubt hätten. Er hat es in Anspruch genommen. Das ist das Schöne an dieser Geschichte, der Wärter, dessen ganzes Leben ins Beben geraten ist, ins Wanken geraten ist, macht sich jetzt an dem wahren Felsen fest, an Jesus Christus und vertraut ihm sein Leben an und gründet sein Leben auf ihn. So hat der Gefängniswärter reagiert. Das Schöne ist, wir haben ja heute vier Täuflinge, die lassen sich taufen, weil die heute genau das bekennen wollen, dass sie unter dem Kreuz, wie wir vorgesehen haben, da ist mein Platz, da bin ich, da lebe ich, da gehöre ich hin, ich lebe mit Jesus, das ist mein Bekenntnis. Ich bin mit Jesus in den Tod begraben worden. Mein alter Mensch ist sozusagen tot und mit Jesus beginne ich dieses neue Leben. Dafür steht die Taufe. Das feiern wir heute. Darauf schauen wir. Und ich möchte Ihnen einfach Mut machen, sich ein Stück weit durch die Geschichte herausfordern zu lassen, Ihr Paradigma, Ihre Karte zu überprüfen. Trägt das, was ich lebe, wenn es hart auf hart kommt? Wir haben verschiedene Beispiele, den Glauben des Gefängniswärters, der zum Glauben kommt und sagt, mein Fundament hat nicht getragen, ich brauche Jesus. Wir haben die Täuflinge, die das gleich uns erzählen werden, wie Jesus ihr Herr geworden ist, warum sie mit Jesus leben, warum ihnen das wichtig ist. Und der Glaube des Wärters und der Glaube der Täuflinge ist eine Anfrage an dich und mich. Was trägt mich? Wir wünschen euch gleich bei der Taufe ganz besonders, dass ihr das so erlebt, dass Gott sich in Jesus auch wieder zu euch ganz neu bekennt, sagt, weil ihr mich vor den Menschen bekennt, will ich mich auch zu euch bekennen, dass Jesus euch das so mitgibt und wirklich bestätigt, euren Glauben, den ihr schon habt, durch diese Taufe sichtbar machen wollt für uns. Und wir wünschen euch, dass ihr an diesem Aber-Gott festhalten könnt, so wie Paulus und Silas. Das heißt nicht, dass alles im Leben gut wird, aber dass man weiß, aber Gott ist diese Größe in meinem Leben, die mich trägt. Er ist das Paradigma, das euch trägt und er will das Paradigma sein für uns, an dem wir uns festmachen können. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Geschichte, das Erlebnis dieses Gefängniswärters. Du hast sein Leben an einem Tag komplett auf den Kopf gestellt. Dieser Mann musste feststellen, dass sein Paradigma, seine Karte, sein Leben, so wie er sich's gedacht hatte, nicht trägt. Und er hat am Ende des Tages sein Leben an dir festgemacht und hat sich taufen lassen als Bekenntnis seines Glaubens. Und ich danke dir, Herr, dass du auch uns dieses Angebot immer wieder machst, wenn mal unser Leben erschüttert wird, wenn uns manchmal vielleicht der Boden unter den Füßen wegbricht, dass wir dann zu dir kommen dürfen und erleben können, aber Gott, er ist der Herrscher, der König, auch in diesen schwierigen Zeiten. Herr, du würfelst nicht, sondern du hast unser Leben in der Hand und du lädst uns ein, uns wie die Täuflinge und der Wärter an dir festzumachen. Herr, gib, dass wir das wirklich prüfen, dass wir nicht einfach nach Hause gehen und weitermachen wie bisher, sondern dass wir wirklich prüfen, ob unser Leben trägt, ob unsere Karte richtig ist oder ob wir da etwas ändern müssen. Schenk du uns den Mut, auch diese wichtige Entscheidung zu treffen, wenn wir feststellen, dass unser Fundament nicht trägt, zu sagen, Herr, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Komm du in mein Leben. Und ich danke dir, wenn Menschen das tun, dass du ihr Leben wirklich neu machst, dass du neues Leben schenkst, so wie eben bei den Vieren, die wir heute taufen können. Segne sie jetzt gleich, wenn sie aus ihrem Leben berichten, gib ihnen die richtigen Worte und danke, Herr, dass du sie lieb hast und dass du dich zu ihnen bekennst. Amen.